Geschwister und Freunde der Gemeinde, es ist schön für mich, einmal wieder hier zu sein. Und ich habe so gedacht, als ich da saß, das ist so ein richtiges Sonntagmorgen-Gottesdienstwetter. Wenn die Sonne da so durchscheint, das haben wir in unseren Räumlichkeiten ja eigentlich nicht mehr so normalerweise. Ne? Wir haben dann eher Gemeinderäume, die funktional sind, aber wo man vielleicht nicht so daran gedacht hat, das so schön zu machen, wie die Vorfahren vor uns das so hier eingerichtet haben. Richtig schön. Die Botschaft der Predigt heute Morgen lautet schlicht und ergreifend: Es gibt nichts Besseres, als Gott zu vertrauen. Wir haben das ja heute schon gehört und irgendwie beschäftigt uns das ja nicht nur sonntags, sondern an jedem Tag. Wir leben ja nicht nur in unsicheren Zeiten. Das haben wir ja schon irgendwie immer mal so erlebt. Wir leben in einer Umbruchzeit, wie sie niemand von uns jemals erlebt hat. Sorgen, die wir zum Teil gar nicht gekannt haben, bedrängen uns und Fragen nach der Zukunft beschäftigen uns und das mehr als je zuvor. Weltweite Katastrophen, Kriege und Kleinkriege verunsichern die Menschen. Und wir erleben es mehr oder weniger hautnah mit viel zu nah eigentlich für unser Empfinden. Zukunftsperspektiven, Sicherheit, Wohlergehen, vieles mehr, was Jahrzehnte festgemauert war, auch in unserem System hier in unserem Land, was für uns wichtig war, ist nicht mehr oder nur eingeschränkt vorhanden. Egoismus und Egozentrik nehmen sich scheinbar immer mehr Platz und Raum in unserer Gesellschaft. Und wohin, fragen wir uns, ich frage mich das immer öfter, hängt wahrscheinlich mit meinem Alter zusammen, wenn man alt wird, dann macht man sowas. Wohin soll das alles noch führen? Scheinbar ist aktuell eine der vorrangigen Fragen unserer Zeit, was oder wer hält uns, wer oder was gibt uns Sicherheit und positive Aussicht auf ein gutes und behütetes und sorgloses Leben. In solchen Zeiten, so hören wir es hier und da, haben wir als Menschen, die Gott vertrauen, Halt und Zuversicht. Haben wir das? Ist unsere Beziehung zu Gott, unserem Vater, der uns liebt, wirklich so lebendig und tragfähig, auch in diesen Zeiten? Wir wollen uns gemeinsam heute Morgen Menschen anschauen, die Besonderes mit Gott erlebt haben. Und das in und unter teilweise sehr schwierigen Verhältnissen und Bedingungen. Wir fangen mit dem Alten Testament an. Die meisten von uns kennen die Geschichte und kennen das Schicksal von zwei Frauen, die Sarah und Hagar heißen. Ihr habt das gehört, gelesen. Sarah war die Frau von Abraham, Hagar die Sklavin von Sarah. Sarah konnte keine Kinder bekommen und das war in diesen Zeiten ein besonders schweres Schicksal. Frauen mit so einem Makel wurden schnell in die Wüste geschickt und das im wahrsten Sinn des Wortes. Die Lösung für Sarah und Abraham war, Hagar wurde als Ersatzmutter eingesetzt, sie wurde schwanger und gebar Ismael. Das Ganze ging nur nicht lange gut, weil Sarah anfing, Hagar zu mobben. Deshalb floh Hagar verzweifelt in die Wüste und begegnete dort einem Engel, der ihr gute Nachrichten und eine wunderbare Zukunftsperspektive aufzeigte. Das allein war alles schon sehr außergewöhnlich, denn Hagar war in der damaligen Sozialordnung nichts wert. Sie war einfach nur eine Magd ohne Recht auf Selbstbestimmung. Und dieser Hagar glaubt dem, was der Engel ihr sagt. Und sie erkennt, dass der Gott, an den Sarah und Abraham glauben, ein guter Gott ist. Ihr bemerkenswertes Bekenntnis war: Du bist der Gott, der mich sieht. Diesen Satz kennen wir, haben wir schon mal gehört, ne? Für Hagar bedeutete das: Gott ist ein Gott, der mich kennt, mich persönlich kennt, der mich wahrnimmt und ein Gott, der mich wertschätzt, im Gegensatz zu ihrem Herrn und ihrer Herrin. Für mich ist dieses Bekenntnis, Gott ist ein Gott, der mich sieht, eine der wichtigsten Sätze geworden in den letzten 20, 30 Jahren. Zu einer der wichtigsten Jahreslosungen, die ich überhaupt kenne. Noch nie habe ich einen Satz so oft gelesen, gebetet und ihn immer wieder bewegt. Gott ist auch heute noch, auch für mich ganz persönlich, der Gott, der mich kennt. Und das ist eine der wunderbarsten Nachrichten, die wir überhaupt empfangen können, in diesen Zeiten sowieso. Egal wie schwierig die Situation ist, egal ob ich Gottes Gegenwart spüre oder nicht, Gott sieht mich und er kümmert sich um mich. Wir gehen ein paar Jahrhunderte weiter und befinden uns jetzt im Neuen Testament oder in der Zeit des Neuen Testamentes. In einem Dorf namens Nazareth lebte ein junges Mädchen. Ihr Name war Maria. Sie war vermutlich so 14 bis 16 Jahre alt und hatte eine außerordentliche, eine wunderbare Begegnung mit einem Boten Gottes, dem Chefengel höchstpersönlich. Ihr kennt diese erstaunliche und diese weltverändernde Geschichte und diese weltverändernde Begegnung, nachzulesen in Lukas 1. Da kommt mal eben der Erzengel Gabriel vorbei und teilt Maria mit, dass sie schwanger werden und den Sohn Gottes zur Welt bringen wird. Und als ich das nochmal so gelesen habe, ist mir als erstes aufgefallen, Maria wird nicht hysterisch. Sie ist natürlich erschrocken über diesen Beruf, über diesen Besuch, aber sie wird nicht panisch oder tickt aus aufgrund der Begegnung eines Engels. Ich weiß nicht, wie viele Begegnungen wir mit Engeln hatten, so in dieser Weise. Ich jedenfalls so noch nicht. Und sie bleibt ganz ruhig. Aufgeklärt musste sie wohl auch schon gewesen sein, denn sie wusste, dass zu einer Schwangerschaft auch ein Mann gehört. Sie hört sich also ruhig an, was der Engel ihr zu sagen hat. Und ihre Antwort an Gabriel war: Ich gehöre dem Herrn. Ich bin bereit. Es soll an mir geschehen, was du gesagt hast. Was für ein starkes Mädel. Was für ein Vertrauen in Gott und seinen Plan wird hier deutlich. Verstanden hat sie das sicherlich nicht alles. Jedenfalls nicht so schnell. Aber sie hat verstanden, dass es einen guten Gott gibt, der sie kennt und der sie liebt. Ein Gott, der sie sieht. Wir gehen gut 30 Jahre weiter. Es ist viel passiert mit Maria. Wir befinden uns jetzt in Kana, das ist eine Ortschaft in Galiläa, und schauen mal, was dort so läuft. Auch diese Geschichte kennt ihr natürlich. Es findet eine große Hochzeit statt in dem Dorf. Das war damals eine richtig große Sache. Die wussten zu feiern. Maria, die Mutter Jesu, war auch eingeladen und Jesus mit seinen Jüngern war ebenfalls da. Das war übrigens das erste Mal, dass Jesus in der Öffentlichkeit aufgetreten ist. Ihr kennt diese Geschichte, es ging traditionell hoch her bei dieser Hochzeitsfeier. Es wurde anständig gegessen und gebechert. Und dann passierte, was auf einer jüdischen Hochzeitsfeier auf gar keinen Fall passieren darf: Der Wein geht aus. Was für eine Schande für dieses Brautpaar, für die Familien des Brautpaars. Damals wurde noch etwas ganz anders gefeiert als heute. Und diese Katastrophe, dass es auf der Hochzeit nicht genügend Wein gab, hätte die Brautleute und ihre Familien wahrscheinlich über Jahrzehnte verfolgt und sie hätten etwas mit sich gezogen und mit ihrer Familie. Katastrophe. Und in diesem Umfeld stelle ich mir Maria als eine sehr fürsorgliche Frau vor, der es nicht entgangen war, dass der Wein alle war. Sie tut, was für sie das Normalste der Welt ist. Sie geht zu ihrem Sohn und sagt ganz schlicht, sie haben keinen Wein mehr. Für mich ist Maria nicht einfach nur zu ihrem Sohn gegangen. Sie hat sich an den Sohn Gottes gewandt in dem Wissen, dass er alles kann. Und was dann passiert, was Jesus sagt, das hat mich regelrecht schockiert. Ich meine, diese Geschichten kennt man ja schon so über Jahrzehnte, aber als ich das jetzt nochmal so durchgelesen habe, habe ich gedacht, boah. Jesus sagt, ist es deine Sache, Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Warum tut Jesus sowas? Warum sagt er sowas? So stelle ich mir den Sohn Gottes doch nicht vor. So scheinbar respektlos im Umgang mit seiner Mutter. Ist Gott wirklich so hart? Was macht Maria? Sie verkriecht sich irgendwo und heult ihren ganzen Ärger und ihre Enttäuschung hinaus und schämt sich, dass sie so gedemütigt wurde. Wir wissen, hat sie nicht. Und hier begegnet uns die Frau, die schon als Kind Gott so vertraut hat und die wusste, dass Gott ein Gott ist, der sie sieht und der sie kennt. Auch in dieser Situation. Maria wusste aus eigener Erfahrung, bei Gott ist alles möglich. Und dann greift Jesus ein. Souverän, klar und bestimmend, ja, das ist der Sohn Gottes. Aber Moment mal, was sagt er da? Was tut er da? In der Nähe standen 6 steinerne Wasserkrüge für die jüdischen Waschungen und die hatten so ein Füllvermögen von ungefähr 80 bis 100 Liter, 120 Liter. Also ein gesamtes Volumen von ca. 480 bis 720 Litern. Das ist schon eine Hausnummer. Ne? Wenn ich mal mit meiner Wasserkanne durch den Garten laufe, sind 5 Liter schon schwer für mich. Für so einen alten, schwerbehinderten Mann so, ne? Ist das schon was. Vermutlich haben sich alle, die da rumgestanden haben, gefragt, was passiert denn hier so? Und Jesus geht dann zu den Dienern und sagt, füllt diese Krüge mit Wasser. Mit Wasser. Die Diener tun, was Jesus sagt, das war damals so. Sie hatten das zu tun, was man ihnen sagt. Aber was war das für ein Aufwand? Stell euch mal vor, 720 Liter Wasser in 6 Krüge ist schon eine Geschichte. Vermutlich haben die sich gefragt, ob dieser Mann nicht wirklich so alle Tassen noch im Schrank hatte. Aber da ist noch etwas, was mir auffällt. Warum hat Jesus nicht sofort eingegriffen, sondern Maria gesagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen? Kennen wir das aus unserem Leben auch? Dass wir das Gefühl haben, Gott ist jetzt so überhaupt nicht da und warum tut er nicht das, worum ich ihn bitte? Oder vielleicht gehen wir auch ein bisschen weiter und sagen, vielleicht ist noch nicht Gottes Zeit. Das war für mich über Jahrzehnte eines der schwierigsten Dinge, zu sehen, Gott hat seine Zeit und das zieht er wirklich durch. Egal, was ich tue, was ich bete und was ich machen will, um das irgendwie abzukürzen. Gott hat seine Zeit, weil er souverän ist. Ich denke dabei auch an die Zeit zurück, als ich im Krankenhaus lag und auf das von den Ärzten prognostizierte Ende meines Lebens hindämmerte. Ich habe das alles nicht mehr so mitgekriegt, aber hin und wieder gab es so ein bisschen so einen helleren Moment Und in einem dieser helleren Momente habe ich plötzlich Gottes Stimme gehört. Das war so klar und so eindeutig, dass ich mich nicht verhören konnte. Und Gott hat gesagt, du sollst leben. Dann konnte ich eigentlich nur noch sagen, das will ich auch. Und dann war ich wieder weg. Es ist passiert, ich lebe noch. Und ich muss zugeben, dass bei mir hin und wieder auch diese Frage auftaucht. Warum hat Gott das nicht verhindert, was da alles passiert ist? Oder warum hat Gott so lange gewartet? Hat mich da leiden lassen? Oder überhaupt, warum hat er das zugelassen? Es ist so gut, dann auch zu wissen, ja, es gibt Dinge, auf die gibt es keine Antwort. Und ich weiß nicht, ob ich, wenn ich mal bei ihm bin, das mit ihm besprechen will. Ich habe früher immer gesagt, das werde ich ihn mal fragen, wenn es etwas gab in meinem Leben, was da passiert ist, was ich nicht wollte und was ich schlimm fand. Das werde ich mit ihm mal besprechen, das möchte ich gerne wissen. Heute glaube ich, dass ich wahrscheinlich gar nicht mehr darüber nachdenken werde. Weil in Gottes Gegenwart ist alles gut. Zurück zur Hochzeit. Die Krüge sind gefüllt mit Wasser. Und Jesus weist die Diener an, eine Geschmacksprobe an den Speisemeister dieser Veranstaltung, diese Hochzeit zu bringen. Jesus wusste offensichtlich, was er tat. Der Speisemeister probiert das Wasser und stellt fest, bester Wein. Er ruft den Bräutigam zu sich und sagt, hör mal, warum in alles in der Welt hast du hier den besten Wein aller Zeiten am Ende serviert, wenn die Gäste schon mindestens angetrunken sind? Das macht man doch nicht. Was für eine Verschwendung! Er wusste nichts von diesem Wunder, was da passiert ist. In der Bibel können wir lesen, dass Jesus durch das, was er dort in Kana getan hat, seine Macht bewiesen und mit diesem Wunder seine Herrlichkeit offenbart hat. So steht es da. Und da steht auch, seine Jünger glaubten an ihn. Tun wir das auch? Wenn wir den Begriff Glaube mit dem wortverwandten Begriff Vertrauen ersetzen, wird es vielleicht noch etwas deutlicher und noch herausfordernder, diese Frage. Vertrauen wir Gott, unserem Vater? Vertrauen wir Jesus, unserem Erlöser? Vertrauen wir dem Heiligen Geist, der Kraft Gottes, die in uns leben will? Vertrauen ist nicht nur ein Wort, das wissen wir. Vertrauen ist eine Herzenshaltung. Vielleicht sollten wir uns neu mit dieser Frage beschäftigen, ist unser Vertrauen in Gott, seine Liebe, seine Allmacht, seine Glaubwürdigkeit so lebendig und Teil unseres Lebens und das in allen Lebenslagen? Ich denke gerade so drüber nach, ihr seid als Gemeinde in einer schwierigen Situation, habt schon schwere Zeiten hinter euch. Und die Frage, was so Zukunft ist, ist vielleicht auch noch nicht so ganz geklärt. Ist das eine Situation, die Gott nicht in der Hand hat? Wo Gott nicht weiß, wie das mal aussehen soll und kann? Fragen wir, und das ist eine durchaus kritische Frage an uns, nicht nur heute, sondern das muss ich mich rückblickend und ich habe nun viele Jahrzehnte auch in einer Gemeinde gearbeitet, muss ich mich rückblickend fragen, wie lebendig wird unser Glaube und unser Vertrauen, wenn wir nicht mehr weiter wissen? Ich komme jetzt so ein bisschen rum in verschiedenen Gemeinden. Und wenn ich etwas sehe, dann ist es das, dass die meisten dieser Gemeinden nicht wissen, wie es weitergehen soll und sich fragen, wie geht es denn weiter? Und Antworten gibt es wenig, aber was es gibt, und das macht mich so ein bisschen traurig, viele Versuche, in irgendeiner Weise weiterzumachen. Das kann ich noch gar nicht mal verurteilen, weil im Grunde genommen habe ich das Gleiche auch gemacht über Jahrzehnte. Und in relativ wenigen Gemeinden stelle ich fest, dass man sagt, hey, vielleicht sollten wir Gott mal fragen, wie das weitergehen soll und kann. Wie lebendig wird unser Glaube oder ist unser Glaube und unser Vertrauen, wenn wir nicht mehr weiter wissen? Zum Schluss eine wichtige Zusage aus dem Wort Gottes, die ich euch mitgeben will und darf. Ihr kennt das alles, aber ich will es einfach nochmal so hochheben und uns in Erinnerung rufen, dass es in unser Herz reingeht, gerade in diesen Zeiten. Römer 8, Vers 35. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wer will uns scheiden? Manchmal wird mir bewusst, wie aktuell die Bibel ist, auch in unserer Zeit. Gott sucht unser Vertrauen. Er ist ein Gott, der nicht nur die gesamte Menschheit vor Augen hat, sondern das ist das, was mich immer wieder, begeistert. Gott hat mich ganz persönlich, Gott hat dich ganz persönlich im Blick. Nicht das große Ganze und das Kleine interessiert mich. Du und ich auch sind Menschen, die er im Blick hat. Daran festzuhalten, egal wie die Umstände sind, zeigen uns nicht nur Hagar und Maria. Wir alle sollten das widerspiegeln. Dieses Vertrauen soll sich in unserem Leben auswirken. Das ist das, was Gott möchte. Diese Welt, scheint es mir, braucht mehr denn je Menschen, die nicht nur wissen, dass es einen Gott gibt, sondern die wissen, dass wir diesen Gott ganz persönlich und ganz real in unserem Alltag erleben dürfen und das auch in unserem Umfeld weitergeben wollen. Und noch etwas, was ich euch mitgeben möchte von dem Gott, der uns so liebt, obwohl er uns kennt. Das ist für mich dieser Gedanke so faszinierend, immer wieder neu. Gott liebt uns, obwohl er uns so gut kennt. Das ist etwas, was ein Mensch nicht hinkriegt. Ich nicht. Er sagt dir und mir heute Folgendes. Nachzulesen in Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß, was ich mit euch, was ich mit dir vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch, für dich im Sinn und will euch, will dich aus dem Leid befreien. Ich gebe euch, ich gebe dir wieder Hoffnung. Mein Wort gilt. Wunderbar. Und ein letztes aus 5. Mose 4, Vers 9. Wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Dieser einfache Satz hat mich über einen sehr langen Zeitraum in meinem Leben festgehalten. Daran habe ich festgehalten, das war für mich eine Wahrheit. Weil es so viele Dinge gab in meinem Leben, die schwierig waren. Und das ist das, was ich sagen kann, nach alledem, das stimmt, was da steht. Wenn man Gott sucht von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen heißt eigentlich mit allem, was mir wichtig ist. Mit mit allem, was ich bin. Wenn das so ist, dann wird er sich finden lassen. Das kann ich bestätigen, das kann ich bezeugen. Und ich füge zu diesem Vers hinzu, weil er uns liebt.